Hallo zusammen, heute spreche ich mit Arno Meschera, verantwortlich bei uns für die Qualitätsentwicklung der Arbeitskraftabsicherung. Hallo!
Ja, hallo Jenny, hallo liebe Zuhörer. Ich freue mich, dass ich hier mal bei sein kann und muss gestehen, dass ich tatsächlich auch ein bisschen nervös bin. Es ist tatsächlich das erste Mal, dass ich sowas Podcast-mäßiges hier aufnehme.
Aber das verliert sich während der Zeit. Du wirst merken, es ist wie, als würden wir beiden uns nur alleine unterhalten.
Na, dann ist ja gut.
Vielleicht magst du dich trotzdem mal kurz vorstellen, wie lange du schon beim Volksverbund bist, was genau du hier machst und was sich die Zuhörer unter dem Begriff oder unter dem, was du, wofür du quasi verantwortlich bist, die Qualitätsentwicklung, Arbeitskraftabsicherung, was man sich darunter vorstellen kann.
Ja, hört sich ein bisschen geheimnisvoll an, kann ich gleich was zu sagen. Also ich bin schon sehr, sehr lange hier. Also ich habe direkt nach dem Studium tatsächlich hier angefangen, nach dem Mathematikstudium. Und bin 22 Jahre hier beim Volksverbund, ein bisschen länger sogar schon. Und ja, genau, du hast schon gesagt, aktuell mache ich Qualitätsentwicklung, Arbeitskraftabsicherung. Und ja, wie erklärt man das am besten? Also vielleicht nehme ich mal Bezug auf den Podcast, den du mit Carina vor einiger Zeit hier gemacht hast. Das ist ja schon ein bisschen her, kann man vielleicht auch direkt einen kleinen Teaser dafür. Da habt ihr unter anderem darüber gesprochen, ich habe ihn ja schließlich gehört.
Sehr gut.
Da habt ihr ja unter anderem gesprochen, wie bei so einer Produktentwicklung ganz viele Menschen an einem Tisch sitzen, die mit unterschiedlichen Brillen auf die Sache gucken. Also da sind Juristen, die durch die Jurabrille gucken und die ihr zum Beispiel, die durch die Vertriebsbrille guckt, die Mathematiker und die Leistungsprüfer, die Risikoprüfer, die gucken alle mit ihrer Sicht auf die ganze Geschichte. Und mein Ziel ist es eigentlich, möglichst viele von diesen Brillen gleichzeitig aufzuhaben und den Blick dadurch auch zu verstehen und auf Basis dessen tatsächlich Lösungen zu entwickeln. Also so diese Behandlung von so Crossover-Themen, was die Arbeitskraftabsicherung angeht, das ist das, was ich total spannend finde. Und ja, am wichtigsten ist mir dabei dann natürlich, dass am Ende da dann auch eine Lösung bei rauskommt, die durch die Kundenbrille am Ende wirklich richtig gut aussieht dann auch.
Also du versuchst quasi das große Ganze auch im Blick zu haben.
So ist es, ja.
Sehr gut. Ich habe dich heute ehrlicherweise egoistisch eingeladen aus den unter anderem den Gründen der Tarifentwicklungsbrille, dass du uns vielleicht ein paar Hintergrundinformationen gibst zu dem Thema Brutto-Netto-Spread. Und zwar haben wir häufig wiederkehrende Fragen zu dem Thema. Brutto-Netto-Prämie, auch vor dem Hintergrund der Beitragsstabilität. Ich bin froh, dass du uns heute mal einen Einblick in deine Praxis oder in die Praxis auch der Tarifentwickler Mathematiker so ein bisschen geben kannst, wie Brutto-Netto-Prämien zustande kommen und warum der Unterschied eine gewisse Größe aufweist beziehungsweise vielleicht sogar auch aufweisen sollte.
Mhm. Ja, vielleicht starten wir mal direkt. Du hast jetzt so in den Raum geschmissen, so Brutto-Netto-Prämien und so. Also die Zuhörer, die sind wahrscheinlich alle Profis und kennen die Begrifflichkeiten, aber nur zur Sicherheit, damit wir alle über das Gleiche reden, können wir vielleicht die Begriffe einmal fixieren, weil wir sprechen hier bei uns halt immer von Bruttoprämie, Nettoprämie und Sofortrabatt. Einmal, um zu klären, was wir damit meinen, also mit Bruttoprämie oder Bruttobeitrag meinen wir das, wo in der Branche auch häufig zu Maximalbeitrag oder Garantiebeitrag oder Tarifbeitrag gesagt wird. Das ist letztendlich die Prämie, die tatsächlich verbrieft in der Versicherungspolice mit dem Kunden vereinbart wird, die garantierte Prämie, die halt mit ordentlichen Rechnungsgrundlagen, die so einen gewissen Sicherheitspuffer, so eine Marge enthalten, berechnet sind. Und ja, dadurch, dass da halt so ein Sicherheitspuffer drin ist, sind die natürlich ein bisschen zu hoch als das, was wir eigentlich brauchen. Dadurch entstehen Überschüsse und die Überschüsse werden dem Versicherungsnehmer zurückgegeben, der wird daran beteiligt. Und ja, die häufigste Überschussbeteiligungsform ist halt der sogenannte Sofortrabatt. Da wird in der Branche auch häufig Sofortverrechnung oder Beitragsrabatt oder Beitragsverrechnung zugesagt. Das heißt einfach, der Kunde kriegt direkt die Überschüsse zugeteilt und die werden dann halt mit seinem Beitrag verrechnet sodass er am Ende dann halt weniger bezahlen muss als der Bruttobeitrag eigentlich. Und das, was dabei rauskommt, was er dann wirklich zahlt, das ist dann das, was wir Nettobeitrag nennen. Da wird dann aber auch häufig in der Branche Zahlbeitrag zugesagt. Also bei uns ist die Sprechweise Bruttobeitrag minus Sofortrabatt gleich Nettobeitrag sozusagen dann, oder? Und das, was man auch häufig so als Spread so hört, das ist ja quasi dann der Unterschied zwischen Bruttoprämie und Nettoprämie, aber das ist eigentlich nichts anderes als genau diese Überschussbeteiligung, dieser Sofortrabatt, der da deklariert wird.
Aktuell liegt der bei uns bei
35%. Genau. Geben wir zurzeit Rabatt auf die Bruttoprämie.
Okay, und dieser Sicherheitspuffer im Bruttobeitrag, muss man den berücksichtigen oder macht das jeder Versicherer so, wie er will? Es gibt ja zum Beispiel auch Anbieter, bei denen Bruttobeitrag gleich Nettobeitrag ist.
Ja, genau. Also hier in Deutschland ist es tatsächlich so, dass man wirklich mit Sicherheitspuffer rechnen muss. Das ist also nichts, was sich die Unternehmen selber ausdenken, sondern das ist tatsächlich was gesetzlich vorgeschrieben ist, beziehungsweise gesetzlich jetzt nicht. Es ist eigentlich verordnet, weil so am deutlichsten ist es eigentlich in der Deckungsrückstellungsverordnung beschrieben. Das ist eine Verordnung, die aus dem Verzinsungsaufsichtsgesetz resultiert. Und das haben vielleicht schon der ein oder andere hat Deckungsrückstellungsverordnung wahrscheinlich schon mal gehört. Da stehen solche Sachen drin wie der Höchstrechnungszins. Ist ja jetzt gerade dieses Jahr auf 0,25 gesenkt worden. Das ist sozusagen der Garantiezins, mit dem die meisten rechnen. Da steht aber auch sowas drin wie der Höchstzilmersatz. Das haben wahrscheinlich auch schon die meisten schon gehört. Das sind diese 25 Promille Abschlusskosten, die in den ersten 5 Jahren in die Prämie reingerechnet werden können. Ja, und da steht aber auch was zu Rechnungsgrundlagen und deren Sicherheitspuffer tatsächlich drin in dem Gesetz. Ich hatte kurz überlegt, ob ich den Gesetzestext hier tatsächlich vorlese oder ob dann direkt schon alle wieder abschalten. Aber
vielleicht kannst du uns ja auch sagen, was der Gesetzestext beinhaltet.
Ich lese mal einfach vor. Ich glaube nämlich, dass es gar nicht so schwer zu verstehen ist. Also die relevante Stelle, die lautet so: bei der nach versicherungsmathematischen Methoden vorzunehmenden Ableitung von Rechnungsgrundlagen sind sämtliche Umstände, die Änderungen und Schwankungen der aus den zugrunde liegenden Statistiken gewonnenen Daten bewirken können, zu berücksichtigen und nach versicherungsmathematischen Grundsätzen geeignet zu gewichten. Das ist jetzt erstmal noch so ein bisschen allgemein. Spannender ist jetzt der Satz, der jetzt kommt. Die Ableitung von Rechnungsgrundlagen auf der Basis eines besten Schätzwertes genügt nicht. Die Abschätzung künftiger Verhältnisse muss eine nachteilige Abweichung der relevanten Faktoren von den getroffenen, aus den Statistiken abgeleiteten Annahmen beinhalten. Heißt also auf gut Deutsch, ich habe aus den Statistiken jetzt irgendeine Größenordnung, wo ich weiß, wie groß die Prämien sein müssen. Ich muss aber jetzt davon ausgehen, dass sich jetzt in Zukunft sich die Verhältnisse so entwickeln, dass da die Prämien für die Kunden teurer werden würden. Und das muss ich an der Rechnungsgrundlage tatsächlich berücksichtigen.
Okay, und was können das für Beispiele für Situationen sein?
Ja, das ist jetzt genau die Geschichte, die jetzt im Gesetz natürlich nicht festgelegt ist. Und da gilt es jetzt irgendwie rauszufinden, wie geht das jetzt eigentlich? Ich mache mal so ein paar Beispiele für diese nachteiligen Abweichungen, die da in Zukunft auftreten können oder die Gründe dafür. Also nehmen wir zum Beispiel das bekannteste Beispiel. Wir wissen alle, dass bei der Berufsunfähigkeit die Schadenfälle oder die BU-Fälle aufgrund von psychischen Ursachen, dass die halt immer weiter zugenommen haben in der Vergangenheit. Das tun die seit langer Zeit. Woher kommt das? Das kommt einerseits dadurch, dass in unserer heutigen Gesellschaft leider psychische Belastungen so ein bisschen größer wirklich geworden sind. Aber andererseits gibt es die Entwicklung, weil glücklicherweise das heutzutage so ist, dass psychische Erkrankungen nicht mehr stigmatisiert sind, sondern dass es halt gesellschaftsfähig geworden ist.
Man redet mehr drüber.
Genau, man muss sich auch nicht mehr schämen, sondern das ist eine Krankheit wie jeder andere oder sollte es eigentlich sein.
Das ist schon modern.
Setzt sich immer mehr durch einfach und dass das so normal gesehen wird. Und aufgrund dessen haben die Leute natürlich auch keine Hemmung mehr, dann wirklich auch zum Arzt zu gehen und die Ärzte nehmen dann halt Leute entsprechend raus, wenn das nötig ist dann. Und dadurch nimmt das natürlich zu, dass wir häufiger Berufsunfähigkeitsfälle wegen Psyche haben, wobei letzteres natürlich auch eine Entwicklung ist, die wirklich so sein sollte. Ein weiterer Grund könnte sein, dass das Verbraucherschutz immer stärker wird in Zukunft. Also strittige BU-Leistungsfälle, die vor Gericht landen, dass da halt Kunden immer häufiger Recht bekommen und wir deswegen halt viel häufiger leisten müssen. Oder drittes Beispiel vielleicht, wir haben zwar alle, glaube ich, keine Lust mehr, irgendwie groß über Corona zu reden, aber...
Oh Gott, ich hatte es befürchtet, dass das Thema heute auch
aber
nicht...
Aber das Thema Epidemien ist natürlich dadurch greifbarer geworden für uns, dadurch, dass das tatsächlich eingetreten ist. Glücklicherweise ist es jetzt bei Corona so, dass wir dadurch aktuell noch nicht so einen krassen Anstieg von Berufsunfähigkeitsfällen sehen. Man muss noch mal gucken, wie sich das so mit Long-Covid oder Langfristentwicklung irgendwie so entwickelt. Aber ganz davon ab ist es durchaus für uns, glaube ich, auch mittlerweile vorstellbar, dass da auch noch mal eine andere Epidemie kommen könnte, die vielleicht auch noch mal ein bisschen krassere Auswirkungen hat. Und das sind alles Sachen, die dazu führen würden, dass wir in Zukunft mehr BU-Fälle haben und entsprechend auch die Prämien teurer sein müssten dann halt.
Okay, aber das hört sich ja für mich jetzt spontan nach realistischen Entwicklungen an, die man doch irgendwie wirklich einpreisen müsste. Und das noch nicht mal quasi als Sicherheitspuffer, sondern das, da muss man ja eigentlich von ausgehen, dass diese Dinge eintreten können.
Ja, genau. Aber das ist natürlich jetzt die sehr pessimistische Denkweise, dass wirklich nur nachteilige Effekte in Zukunft eintreten. Aber es ist natürlich auch so, dass das positive Effekte in Zukunft eintreten werden. Also wenn wir nochmal auf die Psyche gehen, diese Geschichte dadurch, dass in der Gesellschaft halt psychische Erkrankungen jetzt viel präsenter sind und viel das Bewusstsein in der Bevölkerung einfach dafür da ist. Deswegen ist es ja auch so, dass Leute da auch viel achtsamer sind und auch präventiv tätig werden. Und genau diese Entwicklung, die könnte dann irgendwann auch dazu führen, dass das mit diesem Anstieg der Psychefälle, dass das halt aufhört, dass es irgendwann stagniert oder vielleicht auch mal rückläufig ist, wir wissen es nicht. Was natürlich ganz schwer ins Gewicht fällt, sind medizinische Entwicklungen. Also das wird immer weiter vorangehen und das wird immer dazu führen, dass wir weniger Krankheitsfälle haben oder dass die Leute einfach
schneller
gesund werden. Ja, genau. Ja. Arbeitswelt entwickelt sich auch so, dass Menschen halt, auch wenn sie irgendwie eine Beeinträchtigung haben, dass sie dann trotzdem noch arbeiten können. Also das sind alles Effekte, die auch in die andere Richtung wirken. Und es ist auch immer eine Frage, diese Effekte dürfen wir jetzt nicht berücksichtigen. Deswegen wird es halt teurer, deswegen Sicherheitspuffer. Aber die Frage ist aber natürlich, wie pessimistisch man da jetzt wirklich rangeht. Ne? Also klar, man wird da so ein bisschen was sehen, aber was die Vorsicht angeht, muss man dann vielleicht dann doch nochmal so ein bisschen noch konservativer dann tatsächlich denken.
Okay, aber wir halten fest, ohne Sicherheitspuffer geht es nicht bei deutschen Versicherern,
genau.
Weil die müssen sich an das deutsche Aufsichtsrecht halten.
Genau, und da muss man aber auch sagen, das klingt jetzt alles irgendwie sehr gesetzlich vorgeschrieben und so formalistisch und so, aber am Ende des Tages muss man ja sagen, das ist gut, dass das vom Gesetzgeber bzw. vom Bundesfinanzministerium jetzt in der Verordnung, dass das so vorgeschrieben ist, denn das hat ja durchaus einen Sinn. Damit sollen ja nicht die Versicherer oder die Kunden geärgert werden, sondern das soll einfach ja nur dazu führen, dass die Versicherer wirklich mit Sicherheiten rechnen. Denn wenn jetzt irgendein Versicherer da irgendwie so knapp auf Kante irgendwie kalkuliert und damit dann nachher Schiffbruch erleidet, da ist weder dem Unternehmen noch den Kunden irgendwie mitgeholfen.
Ja.
Dann. Ne?
Ja, aber bei der Wahl der Höhe und besonders auch der Frage, wie viel gebe ich an den Kunden weiter als Überschuss zurück? Da gibt es doch vermutlich kreativen Spielraum, oder? Also wenn man sich da die deutschen Unternehmen anschaut, sind die Sofortrabatte ja schon sehr unterschiedlich.
Ja, genau. Und das ist eigentlich auch jetzt, sag ich mal so, der Kern dieser ganzen Fragestellung,
genau.
Worüber dann auch häufig dann diskutiert wird und wo man sich fragt, wo kommt das her? Okay, das sind jetzt zwei Fragen. Einerseits, wie hoch ist der Sicherheitspuffer? Und die zweite Frage, wie viel von dem, was ich da in Überschüssen durch erziele, gebe ich an den Kunden zurück? Ich fange mal mit der ersten Frage an. Also auch da gibt es natürlich keine Regel für. Also auch das hat der Gesetzgeber natürlich nicht festgelegt, wie viel oder wie pessimistisch man da jetzt wirklich bei dem Sicherheitspuffer sein muss. Aber ich sage mal so, die Aktuarien und Unternehmen, die sitzen jetzt da und fragen sich natürlich, wie kann ich jetzt das Gesetz tatsächlich richtig erfüllen, wenn ich jetzt mir die Prämienkalkulation überlege. Mhm. Und genauso sitzt eine Versicherungsaufsicht da und überlegt sich, ja Mensch, wenn ich das jetzt überprüfen muss, ob da genug Sicherheitspuffer gemäß Verordnung drin ist, wie mache ich denn das eigentlich? Was ist da, also woran soll ich mich da orientieren? Und Für solche Fragestellungen ist es gut, dass wir in Deutschland die Deutsche Aktuarvereinigung haben. Das ist hier die berufsständische Organisation der Aktuare. Und die beschäftigen sich unter anderem genau mit solchen Fragestellungen. Also wo man halt aufgrund von so einem Gesetz...
Das ist wie so eine Arbeitsgruppe zu verstehen quasi von Spezialisten?
Genau, die wird dann zum Beispiel für so eine Fragestellung wird dann so eine Arbeitsgruppe gegründet und die versuchen dann halt eine Leitplanke zu entwickeln, also wo sich dann wirklich alle daran orientieren können. Das heißt dann Fachgrundsatz in Aktuarsdeutsch sozusagen.
Okay.
Und das Spannende ist, dass wir für die Rechnungsgrundlagen in der Berufsunfähigkeitsversicherung haben wir jetzt ganz frisch eine neu entwickelte Leitplanke, einen neuen entwickelten Fachgrundsatz seit Anfang dieses Jahres. Also der bisherige, der war so ein bisschen in die Jahre gekommen und da haben sich tatsächlich, insbesondere so im Laufe des letzten Jahres, haben sich da die klugen Köpfe aus der Deutschen Aktuarvereinigung dann zusammengehockt und haben da halt den ganz neu überdacht und der liegt jetzt seit Anfang dieses Jahres auf dem Tisch.
Und ist wie hoch?
Ja, genau. Wenn man den jetzt durchblättert, so als Laie, dann versteht man natürlich nur...
Ich würde wahrscheinlich nichts verstehen.
Nichts, genau. Wenn man als Aktuar jetzt die ganzen Zahlen, die da drin stehen, mal in seine Rechenmaschine reinhaut und dann rechnet, dann kommt man darauf, wenn man jetzt eine Prämie ohne Sicherheitspuffer berechnet und eine Prämie mit Sicherheitspuffer, so wie es in diesem Fachgrundsatz steht, dann ist die Prämie ohne Sicherheitspuffer so roundabout 38% günstiger als die mit Sicherheitspuffer.
Ah, okay.
Also wenn jetzt irgendwelche Menschen das eingeben und da vielleicht auf leicht andere Werte kommen, das mag sein, aber so die Größenordnung dürfte ungefähr stimmen, wenn ich mich nicht vertan habe. Und ja, genau, also das ist jetzt sozusagen eine Größenordnung, wo man sich jetzt dran orientieren kann als Aktuar, um so einen Sicherheitspuffer festzulegen. Heißt aber jetzt nicht, dass ich den tatsächlich so nehmen muss. Also es ist jetzt nicht eine Verpflichtung, sondern das ist eine Empfehlung sozusagen. Mhm. Aber da tut man erstmal nicht falsch dran, wenn man sich daran orientiert. Es heißt aber jetzt nicht, dass selbst wenn ich jetzt einen Sicherheitspuffer in dieser Größenordnung einrechne, dass das heißt, dass ich dann den komplett dann auch wieder an den Kunden zurückgebe. Das könnte ja durchaus sein, dass ich jetzt irgendwie die Erfahrung gemacht habe, so das, was ich bei mir irgendwie so an Berufsunfähigkeitsfällen beobachte, ist doch ein bisschen höher. Ich gebe den doch nicht mal so ganz raus oder ich kann sogar ein bisschen mehr geben.
Und das ist ja durchaus auch bei den Versicherungsunternehmen individuell so ein bisschen dann auch, ne?
Ja, genau. Also da muss man halt nachher gucken, wie man da zurande kommt. Aber grundsätzlich ist es so, ich kann jetzt nicht hergehen und jetzt irgendwie diesen Sicherheitspuffer einrechnen und den irgendwie mir komplett in die Tasche stecken. Also da gibt es auch Verordnungen in Deutschland, wie zum Beispiel die Mindestzuführungsverordnung. Da will ich jetzt auch nicht im Detail drauf eingehen, aber grundsätzlich ist es hier auch vom Gesetzgeber oder von der jeweiligen Rechtsnorm so vorgegeben, dass das, was an Überschüssen entsteht, schon zum Löwenanteil wirklich an die Versicherungsnehmer zurückfließt. Und das dokumentieren die Versicherungsunternehmen auch in ihren Geschäftsberichten. Also wir geben weit über 90% an unseren Überschüssen an unsere zurück. Klar, da kann man jetzt auch wieder drüber diskutieren, wie funktioniert das genau. Dann gibt es sowas wie eine Rückstellung für Beitragsrückerstattung. Da sollten wir jetzt nicht irgendwie
zu sehr
in die Tiefe gehen. Aber man muss irgendwie festhalten, die werden nicht gebunkert, diese Überschüsse, sondern kann man davon ausgehen, dass der Großteil dann wirklich auch wieder zurückgegeben wird. Mhm. Und wenn man das jetzt zusammenfasst, dann kann man halt sagen, okay, 38% ist erstmal
die so eine
Größenordnung gemäß Empfehlung für den Sicherheitspuffer. Der Großteil, der fließt wieder an die Versicherungsnehmer zurück. Da gibt es jetzt noch so Details, da ist jetzt noch nicht über Kosten gesprochen worden, die dann noch eingerechnet sind in die Prämie und so. Aber grundsätzlich würde ich sagen, wenn man so sich an dieser Leitplanke orientiert und so in dieser Richtung unterwegs ist, dann ist es völlig normal, wenn man nachher auf Sofortrabatte so in der Größenordnung zwischen 30% und 40% landet. Das sind völlig normale Überschusssätze, die ich jetzt dazu konform sehen würde. Und wenn man sich die Branche so anguckt, also wir gucken immer so auf unsere 15 Hauptmitbewerber, sag ich mal. Und wenn man die sich anguckt, 2/3 von denen, die liegen in dem Bereich.
Okay, jetzt ist es spannend. Und wo ist das letzte Drittel?
Genau, dann gibt es halt ein paar Versicherer, die haben ein bisschen weniger. Die liegen so zwischen 22% und 25%. Ja.
Wie kommt das? Also heißt das, dass die riskanter kalkulieren oder sich nicht an die Verordnung halten?
Nee, überhaupt nicht. Also ich habe ja gerade gesagt, die 38%, die sind jetzt nicht vorgeschrieben. Also am Ende des Tages guckt da jedes Unternehmen oder die Aktuare von jedem Unternehmen gucken da mit ihrem besten Wissen und Gewissen dann drauf. Aber bei den Unternehmen, die das sind, also wenn man die sich anguckt, dann das sind alles große, solide BU-Versicherer mit kompetenten Aktuaren und auch diese Werte, die werden völlig gut begründet sein und so zustande kommen, aber sind halt in einer anderen Größenordnung als die von dem Rest des Marktes.
Okay, aber wenn du quasi sagst, dass die Sofortrabatte im Wesentlichen darauf zurückzuführen sind, dass die Aktuare versuchen, die gesetzlichen Anforderungen nach bestem Wissen und Gewissen zu erfüllen, dann stelle ich mir die Frage, wie kommt es dann, dass da so ein Misstrauen immer gegenüber den Versicherern besteht, sodass es seit einiger Zeit ja auch diese Beitragsstabilitätsratings gibt, zum Beispiel vom MAP Report oder von Infinma, und immer irgendwie wieder kritischen Nachfragen dazu kommen?
Ja, genau, das ist eine gute Frage. Das ist tatsächlich auch ein Thema, was uns jetzt ja auch schon eine ganze Weile begleitet. Also immer wieder kocht das irgendwie so hoch, dass da so bestimmte Prozentsätze von Überschusssätzen, Sofortrabatte, Spreads, wie man immer es nennt, dass die so kritisch beäugt werden. Mhm. Also ich kann so aus meiner Erfahrung sagen, es gab mal eine Zeit, so ich würde mal sagen so vor 10 Jahren vielleicht oder so, da waren die Unterschiede teilweise noch ein bisschen größer, die man so am Markt gesehen hat. Also da gab es auch durchaus mal Versicherer, die deutlich über 50% deklariert haben. Es gab auch Versicherer, die deutlich unter 20% deklariert haben. Da gab es dann halt auch so ein gewisses Misstrauen. Also bei sehr hohen Sofortrabatten wird ja auch die Bruttoprämie, sag ich mal, sehr groß. Und da gab es dann zum Beispiel solche Diskussionen, hat das vielleicht irgendwie was mit der Bewertungssumme zu tun, wo ja die Bruttobeiträge dann irgendwie klar reinfließen.
Die Frage stellt man sich.
Ja, genau. Oder wollen die Versicherer da irgendwie Prämiendumping betreiben oder sowas in der Richtung? Und ja, es ist ja durchaus so, dass es da auch Beispiele in der Branche gibt, dass da auch schon mal ein Versicherer dann wirklich dann zu hoch gepokert hat. Aber das große Gros der Versicherer, das war in einem ähnlichen Bereich, wie wir das gerade schon gesagt haben. Aber Einzelfälle schüren natürlich so ein bisschen dann so das Misstrauen. Sowas wird dann natürlich in der Presse irgendwie relativ schnell hochgekocht. Ich kann mich auch erinnern, dass so ein Versicherer, der relativ kleinen Sofortrabatt hatte, so irgendwas im Bereich 16-17% war das, glaube ich, damals, dass der damals auch über die Lande gezogen ist und gesagt hat, hier, wir kalkulieren seriös und haben da nicht irgendwie so ewig Marge drin, sondern bei uns kann die Prämie auf keinen Fall höher steigen als diese 17% daraus, die wir da drin haben. Das hat natürlich dann auch irgendwie die Branche so ein bisschen aufgemischt und dann gesagt, oh, und warum, was
schaffen
damit,
die anderen das nicht?
Was dann mit denen, die irgendwie 30% oder 40% haben halt. Und da war halt eine Menge Unruhe dann tatsächlich drin. Und ich glaube, so ist das letztendlich dann irgendwie auch entstanden, dass das sich auch relativ lange dann einfach so hält, weil da einfach diese Sachen in den Hinterköpfen einfach sind. Ne?
Fairerweise muss man ja sagen, dass all diese Stabilitätsratings uns ja auch sehr gut bewerten. Wir sind bei MAP Report, glaube ich, unter den Top 4 und bei Infinma seit Anbeginn der Einführung Berufs- und Fähigkeitsversicherung mit Beitragsstabilität ausgezeichnet. Also wir sind da ja klassisch konservativ und einfach auch solide unterwegs,
genau,
so wie in eigentlich fast allen Bereichen. Was ist so dein Fazit, deine Botschaft am Ende des Tages?
Ja, die Botschaft ist im Prinzip ähnlich wie die von Menschen, die das zum Beispiel auch in der Presse schon häufiger behandelt haben, das Thema. Also das hat man ja immer wieder gesehen. Glücklicherweise ist der Tenor jetzt von den letzten Artikeln, die ich so gelesen habe, wie zum Beispiel dem von Michael Frank, jetzt neulich aus dem Versicherungsjournal, ist der, Leute, lasst euch da nicht verrückt machen und guckt nicht so stark darauf, dass die Sofortrabatte jetzt irgendwie möglichst klein sind bei den Unternehmen, dass das Spread irgendwie möglichst klein ist. Das hat alles seine Richtigkeit und guckt erstmal auf irgendwelche anderen Dinge. Also und das ist tatsächlich auch so, also ich würde das in unserer heutigen Zeit jetzt bei den großen etablierten BU-Versicherern so sehen, dass man da tatsächlich jetzt nicht so stark drauf gucken sollte, sind das jetzt irgendwie 25, 35 oder 40%, die der deklariert hat.
Okay, das heißt, da kann ich dir nur zustimmen. Ich würde es wahrscheinlich genauso machen. Da scheinen wir auch nicht ganz falsch mitzulegen. In meiner Hand haben das ja viele Vermittler bei uns genauso, die auch sagen, völlig egal, ob das jetzt 25-35% sind. Deswegen, da stimme ich mit dir ganz überein. Ja, ich würde sagen, vielen Dank, Arno, ja, für den Einblick in deine oder hinter die Kulissen.
Ich hoffe, es war nicht zu theoretisch.
Nein, also ich habe schon wieder ein Stück, ein paar Lichtblicke gehabt und ich habe gedacht, okay, jetzt habe ich es verstanden. Also ich denke, das ist ja gerade wichtig, dass wir auch ehrlich und konstruktiv und einfach auch so ein bisschen beleuchten, was haben wir uns dabei gedacht. Und für mich ist es auf jeden Fall hilfreich zu sagen, okay, da gibt es so eine Arbeitsgruppe, die kümmert sich darum. Das sind Menschen, die haben da wirklich Ahnung von und dass es da auch so eine Empfehlung gibt. Tatsächlich. Ich denke mal, das ist auch ganz spannend für die Zuhörer.
Aber es ist natürlich auch so, dass in Unternehmen überall Menschen sitzen, klar, die Ahnung haben.
Klar, wollte ich gerade sagen.
Da ist keiner daran interessiert, da irgendwie, entweder da Margen ohne Ende irgendwie aufzubauen, um dann nachher irgendwie total hohe Prämien dann nachher zu generieren oder auch da irgendwie total riskant zu kalkulieren. Also
ja, auf jeden Fall. Ich denke, dass unseren Zuhörern vielleicht auch das eine oder andere noch etwas klarer geworden ist. Vielen Dank dafür. Ich appelliere an Sie, wenn Sie weiterhin oder weitere Fragen darüber hinaus haben oder Ihnen andere Themen am Herz liegen, melden Sie sich gerne bei uns. Wir sind da immer ganz offen und mal schauen, zu welchen Themen wir uns das nächste Mal hören. Vielen Dank. Vielen Dank, Arno.
Ja, ich danke auch. Hat Spaß gemacht.
Danke. Bis dann.
Tschüss.